Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ramona Westhoff hier, hi. Wir hören jetzt gleich einen Mann, der heißt Ron DeSantis. Der ist frisch wiedergewählter Gouverneur von Florida, mit Ambitionen auch auf eine Kandidatur als Präsident für die Republikaner. Und DeSantis hat ein ganz klares Feindbild. Und zwar alles, was für ihn unter, wie er das nennt, woke Ideologie fällt.
It's ideology run amok. That's why the quality of life has declined in places like San Francisco and New York City and Philadelphia and Chicago. It's all rooted in that. And that woke ideology rejects the core foundational principles that have made this country great.
Die woke Ideologie ist also außer Kontrolle geraten, sagt er hier. Darum sei auch in den großen Städten die Lebensqualität gesunken. Den Begriff woke klären wir hier gleich auch nochmal genauer. Politisch setzt DeSantis auf Kulturkampf mit harten Mitteln, greift dafür in Florida zum Beispiel auch in Schulen und Universitäten ein, beschränkt Aufklärung über Rassismus, über soziale Gerechtigkeit, sexuelle Selbstbestimmung. Die Liste ist ziemlich lang. Was diese Politik nicht nur für Florida, sondern für die gesamten USA für Folgen hat, zum Beispiel was die politische Stimmung im Land angeht, das besprechen wir gleich mit Adrian Daub, der ist Professor in Stanford. Und vorher gucken wir aber nochmal genauer auf diese neuen Gesetze in Florida. Was ist da schon in Kraft? Was wird es bald geben? Das fasst uns unsere USA-Korrespondentin Doris Simon zusammen.
We will never ever surrender to the woke mob. Our state is where woke goes to die.
Wenn manche US-Bürger woke hören, dann sehen sie rot. Woke steht für sie für LGBTQ, Kreditvergabe unter ökologischen und sozialen Faktoren, Schulunterricht ohne Elternmitsprache und die Auseinandersetzung mit Rassismus und der US-Geschichte. Der Kampf gegen woke ist Ron DeSantis Markenzeichen. Viele republikanische Gouverneure in den USA haben es ihm nachgemacht.
Swing for the fences. You will be rewarded.
Traut euch was und ihr werdet belohnt. Macht euch keine Sorgen über Umfragen oder Schlagzeilen und vor allem kümmert euch nicht darum, was die Medien sagen. Tut das Richtige und die Wähler werden euch belohnen.
Das Stop-Woke-Gesetz macht es seit letztem Jahr für Lehrer in Florida gefährlich, Rassismus und Sklaverei im Unterricht zu behandeln. Weiße Schülerinnen und Schüler könnten sich persönlich verantwortlich gemacht fühlen für historisches Unrecht. Genau das verbietet das Gesetz wortwörtlich. Jetzt liegt im Parlament ein neuer Gesetzentwurf vor, der Programme zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion an Colleges und Universitäten in Florida verbieten würde. Unabhängig davon, ob das Geld für die sogenannten DEI-Programme von der US-Regierung, dem Staat Florida oder von privaten Geldgebern kommt. 34 Millionen Dollar dafür pro Jahr in Florida. In den USA habe sowas keinen Platz, findet Gouverneur DeSantis. Das erwarte man eher in China. Auch Studiengänge, die sich ganz oder teilweise mit Rassismus, Genderforschung, Feminismus oder sozialer Gerechtigkeit befassen, droht das aus. Studenten in Florida würden eine Ausbildung erhalten, sagte DeSantis, keine politische Indoktrination.
Das Geld wird nicht für Vielfalt eingesetzt, es geht um uniformes Denken. So entsteht keine Inklusion, sondern Menschen werden ausgeschlossen und an den Rand gedrängt.
Das neue Gesetz ersticke die akademische Freiheit und das durch die Verfassung garantierte Recht auf Meinungsfreiheit, kritisieren nicht nur Studierende in Florida. Doch das Gesetz dürfte angesichts der republikanischen Mehrheit im Parlament bis Mai verabschiedet werden. Festangestellte Unterrichtende an Universitäten und Colleges können dann jederzeit überprüft werden, wenn ein, Zitat, wichtiger Grund dafür vorliegt. An Floridas Schulen erhalten Eltern das Recht, Einspruch einzulegen gegen Unterrichtsmaterialien. Ein neuer Leistungskurs zur afroamerikanischen Geschichte, Literatur, Politik und Wissenschaft ist erstmal ausgesetzt. Der Kurs, den es in vielen US-Bundesstaaten bereits gibt, habe keinen pädagogischen Wert, findet der Gouverneur. Ein anderes neues Gesetz verbietet es, gegenüber Schülern und Studierenden, Zitat, Pronomen zu verwenden, die nicht mit deren Geschlecht übereinstimmen. Seit letzter Woche sind geschlechtsangleichende Behandlungen wie Pubertätsblocker für Minderjährige in Florida verboten. Einige Programme für psychische Gesundheit wurden für LGBTQ gestrichen. Die führten einen Krieg gegen Kinder, sagte der republikanische Abgeordnete Randy Fine.
They have a war on children. So boys are boys and girls are.
Jungs sind Jungs und Mädchen Mädchen. Wir machen diesen fiktiven Unsinn nicht mit, den die sich ausgedacht haben.
We're going to fight back and we're going to beat them.
Schon im letzten Jahr hatte Gouverneur DeSantis ein Gesetz unterschrieben, das Lehrern verbietet, mit Schülerinnen und Schülern über Genderidentität und Sexualität zu sprechen, wenn dies nicht alters- oder entwicklungsangemessen sei. Das Gesetz verpflichtet Schulen seither auch, Eltern zu informieren, wenn Kinder Zweifel zu ihrer Geschlechteridentität gegenüber Lehrern offenbart haben. Der landes- und bundesweite Protest hatte Gouverneur DeSantis nicht beeindruckt, auch nicht, als die Walt Disney Company in Florida, ein wichtiger politischer Player, ankündigte, ihre politischen Spenden in dem Bundesstaat einzustellen.
This state is not based on the demands.
Dieser Staat wird nicht von den Forderungen kalifornischer Konzerne bestimmt. Sie regieren und kontrollieren diesen Staat nicht.
Nach 56 Jahren verlor Disney seine Autonomie. Bislang hatte der Konzern wie sein eigener Bezirk rund um den Freizeitpark frei selbst verwalten und schalten können. Jetzt sorgt ein neues Aufsichtsgremium für Kontrolle, besetzt mit konservativen DeSantis-Vertrauten. Disney blieb nur der Sonderstatus bei der Steuer, weil alles andere das County teuer zu stehen gekommen wäre. Das sind Töne, die nicht nur Wählerinnen und Wähler in Florida gern hören. In den USA steht Ron DeSantis längst für anti-woke. Und viele US-Bürger wollen mehr davon.
So viel also zur neuen Gesetzgebung in Florida, zusammengefasst von Doris Simon. Und jetzt gucken wir uns den Rest des Landes an. Was bedeutet das alles für die Meinungsfreiheit auch in anderen Teilen der USA? Schließlich würde DeSantis ja gerne als Präsident antreten. Er tut auch gerade mit seinem Buch Florida als Blaupause für die USA. Und ein bisschen stellt sich ja auch die Frage, wieso bekommt er für diese Politik eigentlich so viel Unterstützung? Das sind alles Sachen, die ich mit Adrian Daub besprochen habe. Professor in Stanford leitet ein Institut für Gender Research. Das wäre er in Florida, also auch von der neuen Gesetzgebung betroffen. Und zuerst habe ich ihn aber gebeten, von Stanford in Kalifornien nochmal rüber zu gucken nach Florida, wo er die Situation ja sicher gerade ganz genau beobachtet. Wie ist denn da gerade die Stimmung an den Universitäten?
Ich glaube, gerade im öffentlichen Universitätssystem, das ja besonders tangiert ist von den Auflagen der Regierung DeSantis, ist, glaube ich, die Stimmung wirklich im Keller. Und alle wissen einfach nicht genau, was das jetzt genau bedeuten soll. Also viele dieser Gesetze sind äußerst vage ausformuliert. Das heißt, man kann wahrscheinlich alles Mögliche mal versuchen und muss es dann drauf ankommen lassen und schauen, ob man verklagt wird. DeSantis hat viele Möglichkeiten geschaffen, nach der Studierende oder selbst Außenstehende einfach Unis oder Schulen verklagen können. Und das heißt, man lässt es drauf ankommen. Man rollt mal die Würfel und schaut, ob man verklagt wird, ob das Bestand hat und so weiter und so weiter.
Was man sich natürlich auch erstmal leisten können muss, ne? Verklagt zu werden.
Erstens das und zweitens, das ist in den USA eine langwierige Prozedur. Und selbst wenn man meint, am Ende wahrscheinlich Recht zu behalten, kann man natürlich sich sagen, das kann ich sozusagen mit meinem normalen Leben nicht vereinbaren. Das sind ja keine hochpolitischen Akteure, die da ins Visier des Staates geraten. Das sind ja ganz normale DurchschnittslehrerInnen und Lehrer. Das sind kleinere Universitäten, das sind zum Teil Nebencampusse, die da auch betroffen sind. Ich möchte nicht wissen, wie viele Rechtsanwälte die bisher haben und was da an Arbeit noch auf die zukommen würde.
Und es betrifft ja vor allem nicht nur Universitäten, sondern auch Schulen, ne? Also es gibt jetzt selbst so Auswüchse, dass Grundschulen nicht mehr wissen, ob sie mit Mädchen über ihre erste Menstruation sprechen dürfen. Also das schlägt ja total weite Kreise.
Es fing an mit den Schulen. Es fängt immer an mit den Schulen und geht dann an die Unis weiter. Seit den 50er Jahren bei gewissen republikanischen Kreisen hat das so ein Prinzip. Viele Amerikaner gehen aufs College, aber alle Amerikaner gehen auf eine Schule, nicht? Insofern, man packt die Eltern da, wo man sie am leichtesten mobilisieren kann und erzählt ihnen irgendwie, irgendjemand macht Gender mit euren Kindern in der dritten Klasse oder sowas. Und am Schluss steht eben doch dabei, wie jetzt auch in Florida eben, eigentlich das quasi Verbot von Gender Studies an den Universitäten.
Jetzt ist ja Florida nur ein kleiner Teil, vergleichsweise kleiner Teil der USA. Und es gibt ja auch darüber hinaus PolitikerInnen, die entweder schon so handeln wie DeSantis oder ihn sich jetzt vielleicht gerne als Vorbild nehmen würden. Wie ist denn da die Stimmung und die Lage? Also hat man außerhalb von Florida entweder irgendwo schon ähnliche Gesetzgebungen oder auch da jetzt Angst, dass die Meinungsfreiheit tatsächlich weiter auch anderswo eingeschränkt werden könnte?
Ja, also DeSantis ist da die Speerspitze, aber es ist wie bei den Abtreibungsgesetzen in den USA. Man übertrifft sich sozusagen gegenseitig. Jeder will der Erste sein, der mit einem neuen Gesetzesvorhaben auftrumpft. DeSantis ist halt, sagen wir mal, relativ autoritär und hat auch relativ große Mehrheit. Deswegen kann er das schneller umsetzen. Aber das ist dann, was weiß ich, 10 bis 15 Bundesstaaten ist sowas anhängig. Tennessee prescht derzeit sehr stark vor. Ich glaube, in Wyoming steht irgendwie nur eine Senatorin dazwischen, die ständig einen Filibuster macht, sozusagen die Gesetze nicht passieren lässt. Aber wenn die erstmal müde wird, kommt das da auch. Solche Gesetze sind in ganz vielen Bundesstaaten anhängig. Selbst in Blue States gibt es die, nur dass sie da natürlich relativ Gefahr laufen, von einem Gouverneur kassiert zu werden oder von einem Gericht und eben nicht die Gesetzeskraft zu erlangen. Aber nein, also solche Gesetze, da ist Florida nie ein Ausreißer, nie ein Einzelfall. Wenn überhaupt, dann ist es immer first out of the gate, weil eben der Gouverneur sich Hoffnung auf das Weiße Haus macht.
Was ja auch hier der Fall ist, oder? Also für mich als Mitteleuropäerin, die jetzt irgendwie sehr weit entfernt ist, ist das so schwer zu begreifen. Wie kann es sein, dass DeSantis mit so einer Politik tatsächlich Erfolg hat?
Naja, die Frage ist, ob er den Erfolg, den er sich wünscht, damit auch hat. Einerseits ja, hat DeSantis und seine Vorgänger vor ihm haben sehr stark Florida umgebaut für einen Einparteienstaat. Aber man muss auch sagen, da haben die WählerInnen von Florida auch mitgezogen. Das heißt, sie haben ihn und seine Vorgänger auch nach solchen, sag ich mal, autoritären Kapriolen auch immer wieder honoriert. Ich denke, die Antwort ist einfach die, dass ein gewisser Teil der republikanischen Basis sich von solchen Themen begeistern lässt. Ich meine, das ist dieselbe Gruppe, die Donald Trump gewählt hat. Es waren keine Mehrheit der Amerikaner, aber es waren viele Amerikaner, nicht? Und die sind überproportional in Florida vertreten. Die Frage, ob er damit bei den Amerikanern reüssiert, ist nochmal eine andere. Florida ist nicht Amerika. Die Republikaner haben 2022 schon versucht, Transpersonen zum Beispiel zum Politikum zu machen. Und es hat nicht so richtig gezündet. Die Abtreibungsfrage, der DeSantis ja ganz hart ist, scheint ja eher den Demokraten 2022 zu einem Respektserfolg geholfen zu haben. Mhm. Das heißt, es handelt sich erstmal um parteiinterne Politik. Das heißt, er schielt auf die Vorwahlen. Ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist, die in einer nationalen Wahl 2024 Erfolg haben könnte. Aber ne, wir haben auch 2016 schon Ähnliches gesagt und dann hat uns Donald Trump überrascht.
Also es kann tatsächlich sein, dass er jetzt, so schockierend das ist, viel Erfolg hat und viel Einfluss auch hat auf das tatsächliche Leben und die Arbeit von vielen Leuten, aber dass sein politischer Plan am Ende gar nicht aufgeht für sich selber.
Es kann sein, genau. Also es ist wie bei vielen Populisten, nicht? Also er reitet da eine Bewegung und eine Entwicklung, die er selber wahrscheinlich nur instinktiv zum Teil versteht. Das Problem ist zweierlei. Es kann sein, dass er eben nicht damit Erfolg hat. Es kann gut sein, dass Ron DeSantis damit in der General Election ziemlich baden geht. Aber wir haben zwei Problemfaktoren. Donald Trump hat die Gerichtsbarkeit der USA stark umgebaut. Und das heißt, viele dieser Gesetze, die noch vor, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich von einem Gericht stillschweigend kassiert worden wären und sagen, das könnt ihr nicht machen, das ist Beschneidung der Meinungsfreiheit, die können diesmal durchgewunken werden. Stichwort Abtreibung. In Texas entscheidet derzeit ein einziger Richter, ob er möglicherweise für das ganze Land Abtreibungspillen verbietet. Nicht? Mit so einer Grundausstellung ist natürlich die Gefahr ziemlich groß, dass viele dieser Gesetze noch ziemlich lange bleiben, selbst wenn sich die Situation nicht weiter eintrüben sollte, was Demokratie und Autoritarismus in den USA angeht. Und zweitens ist eben das Problem, dass es lange dauert. Die Mühlen der Justiz malen langsam, nicht? Und es werden viele, viele Menschen wirklich in ihrem Leben beeinträchtigt werden, bis diese wirklich irrwitzigen Gesetze irgendwann einmal verschwinden, so sie denn verschwinden und nicht, sag ich mal, Anzeichen von etwas viel Schlimmerem sind.
Jetzt beschäftigen Sie sich beruflich unter anderem auch mit Cancel Culture. Ihr aktuelles Buch heißt Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Cancel Culture, um das mal irgendwie ganz kurz zusammenzuschieben, ist ja diese Idee, dass weltoffenes, liberales Gedankengut, zum Beispiel kritischer Umgang mit rassistischer Geschichte oder mit Geschlechtern, dass das die Meinungsfreiheit beschneide. Ne? Also diese Idee, man darf ja nichts mehr sagen. Jetzt sehen wir aber in Wahrheit natürlich die Einschränkung der Meinungsfreiheit von konservativer Seite. Ist man sich da dieser Ironie bewusst? Dieser sehr, sehr bitteren Ironie?
Ja, ich denke, die selber sind sich dessen nicht bewusst. Ich glaube, man hat diese Panik geschürt in den letzten 2 Jahren, um sich eben die Erlaubnis zu geben, um genau sowas machen zu können. Nicht? In deren Gedanken wird es so aussehen, dass sie sagen, ja, wir machen ja nur, was die bei uns auch gemacht haben. Nur, dass sie sich halt nicht klar machen, dass wenn 15 Undergraduates, also 15 irgendwie Zweit- oder Drittsemester, sich zusammentun und sagen, den und den Professor finden wir jetzt aber nicht so gut und dann schreiben wir mal einen Brief, dass das nicht dasselbe ist, wie wenn ein Gouverneur sagt, ihr könnt jetzt nicht mehr über sexuelle Orientierung sprechen. Nicht? Aber es ist eindeutig, auf Englisch würde ich sagen, it's a permission structure. Die haben sich sozusagen als Opfer da geriert, damit sie im Grunde genommen viel, viel härter zurückkeilen können. Nicht? Und das war bei Cancel Culture immer schon zu erkennen, dass es eindeutig irgendwie eine Selbstermächtigung war. Es wurde immer gesagt, ja, es wurde immer gewarnt und hier droht eine Gefahr von links, von identitätspolitisch bewegten jungen Menschen und so weiter. Und es kam eigentlich nie vor, ja, was schlagt ihr denn eigentlich vor? Was wäre denn die Lösung? Nicht? Und jetzt sehen wir die Lösung. Die Lösung ist eine ganz eklatante Beschneidung der Meinungsfreiheit. Bei Herrn DeSantis bin ich mir ziemlich sicher, dass das von Anfang an die Lösung war, dass er sich nie wirklich da hat beirren lassen. Das war also von Anfang an so angelegt. Und er hat diese Label der Wokeness benutzt, um eben einen Feldzug gegen freie Forschung in Florida führen zu können.
Wird der Begriff Cancel Culture in der Diskussion jetzt noch von irgendeiner Seite benutzt? Und wenn ja, wie?
Na, DeSantis benutzt, glaube ich, eher woke. Nicht? Also, where woke goes to die, war sein berühmter Satz. Also,
kommt aus der Bürgerrechtsbewegung, das heißt sowas wie aufgeklärt im weitesten Sinne.
Genau, die Grundstruktur der Gesellschaft durchschauend. Also die Racial Hierarchies der USA durchschauend, genau. Aber er hat daraus gemacht, irgendwie erweckt oder nicht, also irgendwie links und nicht weiß. Mhm. Nicht? Also sein berühmtestes Gesetz bisher war der Stop Woke Act. Also das war ganz explizit als Replik sozusagen auf angebliche Wokeness-Exzesse gedacht. Aber der Begriff Cancel Culture kommt noch weiterhin vor. Also ich glaube, es klingt derzeit so ein bisschen ab. Aber es kann auch sein, dass er seine Schuldigkeit getan hat. Aber man hat auch das Gefühl, es wird immer noch so geredet.
Aber von konservativer Seite oder hat jetzt die Gegenseite?
Von konservativer Seite, okay. Ja. Nee, also ich würde sagen, Linke in den USA benutzen Cancel Culture fast nie. Einfach weil das Bild von Macht, das dem zugrunde liegt, eben doch, sag ich mal, der amerikanischen Linken äußerst fremd ist. Ne? Das ist ein Bild, wo Transpersonen auf irgendeinem College-Campus angeblich mächtiger sein sollen als Gouverneure, Minister und Richter. Und wir erleben eben gerade genau das Gegenteil, wie mächtig Gouverneure und Richter eben sein können. Und ich glaube, da würde sich das Label Cancel Culture einfach auch gar nicht anbieten. Ne? Wenn ein Ministerium mir verbietet, über Sexualität zu sprechen, dann ist das nicht mehr canceln, dann ist das einfach Zensur. Da haben wir ein schönes altes Wort für. Da muss man nicht lang rumdrucksen und irgendwelche tollen Anglizismen importieren, das ist Zensur.
Das klingt jetzt alles so unglaublich deprimierend, dieses Gespräch. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Meinungsfreiheit in Florida und davon ausstrahlend auch im Rest der USA? Also ist die noch zu retten? Was muss man da machen?
Die Lösung liegt in den Gerichten. Nicht? Also wir haben immer noch eine Verfassung, mit der sind viele dieser Gesetze ganz klar nicht konform. Das Problem ist eben, dass Donald Trump die Justiz stark umgebaut hat. Und da müssen wir halt gucken. Dann wird es wirklich, es wird spannend, bei welchen Richtern landen diese Fälle? Nicht? Wie entscheidet der Supreme Court? Stirbt da vielleicht mal jemand und wird ersetzt? Es hängt an solchen Biografien, hängt das jetzt. Und in der Zwischenzeit, muss man sagen, werden einfach viele Menschen, wie auch bei den Abtreibungsfragen in den USA, leiden oder möglicherweise sogar zu Tode kommen. Das ist eben was Leute, die da mitgeblökt haben und mitgemacht haben, damit werden die leben müssen. Das haben sie mitverursacht und dem haben sie Vorschub geleistet. Ja, das würde mir auf der Seele lasten, muss ich sagen, wenn ich in deren Position wäre.
Adrian Daub, Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford, hat mit uns über Ron DeSantis gesprochen, konservativer Gouverneur von Florida, der gerade massiv die Meinungsfreiheit im Staat einschränkt.